Watchlist, der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte, mit Mona und Marcel Mann.
Grüßt euch und herzlich willkommen zu einer niegelnagelneu glänzenden, noch warmen Watchlist-Folge. Wir sind Mona und Marcel. Hallo Marcel.
Mona. Alias, wir sind auch Alias. Alias Marcel Flix und Mona Sohn Prime. Und dieses ausgereifte Wortspiel wurde Ihnen präsentiert von Nudelwasser, die vegane Alternative zu Wurstwasser. Wasser.
Schön.
Waterworld.
Schön. Das ist ja meine Lebenswelt, Nudelwasser. Ich bestehe zu 90% aus Nudelwasser.
Und daran soll nichts schlecht sein.
Nein, ich kann das nur herzlich weiterempfehlen. In diesem Podcast geht es um Serien, die wir gucken, beziehungsweise die vornehmlich Marcel guckt. Marcel ist nämlich unser Serienhasel und Synchronsprecher. Und deswegen sieht er einige Serien sogar, bevor wir sie alle sehen und bevor sie bei Netflix und Amazon und den gängigen Streamingportalen erhältlich sind. Und es geht immer um Serien, die ihr auch gucken sollt, weil es sind alles Empfehlungen. Es macht ja gar keinen Sinn, wenn wir hier über Serien quatschen und am Ende sagen, ist aber kacke.
Ja, aber ihr dürft jetzt auch raus. Jetzt ist so schönes Wetter. Ihr müsst die Serie auch nicht gucken. Wir legen das euch nur so ans Herz. Und es ist auch ein bisschen ein Alibi einfach, damit wir einen Podcast haben. Weil wir wollten eigentlich einen Sex-Podcast haben. Dann wollten wir die große Schleimhaut-Show nennen. Und dann haben wir gedacht, nee, das können ja die anderen Ösen machen. Und wir machen das nicht. Und wir machen was über Serien. Weil das ist genau. Ich gucke das eh an. Und Mona und ich telefonieren gern und dann kann man das verbinden.
So. Und dann haben wir wenig Secret. Aufwand.
Secret Nummer 1. Willkommen. Genau. Schön, dass ihr da seid. Mona, ich muss es sagen, du hast ja jetzt, es gab Bitte Familienzuwachs, Mona.
Ja. Ja.
Herzlichen Glückwunsch.
Ich habe abgefohlt. Nein.
Wie geht's deiner Muschi?
Du, alles drunter und drüber. Meiner Muschi geht's gut. Die liegt hier und schläft. Die liegt neben mir und schläft.
Monas Ganz Muschis süß. Haben kurze Beine, muss man dazu wissen.
Also wir haben ein kleines Babykätzchen geholt. Louis heißt er, weil er genauso aussieht, wie er heißt. Nämlich wie Louis. Und es ist ein kleines Munchkin-Kätzchen. Ich sehe den Shitstorm schon auf mich zukommen, weil alle wieder sagen, das ist eine Qualzucht. Aber das stimmt überhaupt nicht. Die haben nämlich kurze Beinchen.
Aber ein langes Leben.
Genau. Kurze Beinchen, aber ein langes, glückliches Leben. Und die sind quasi wie Dackel.
Nein,
ja?
Wie ein Corgi.
Wie ein Corgi.
Die Katze sieht aus wie eine Corgi-Katze. Du bist für mich jetzt die Queen.
Danke, finally.
Doch Louis sieht aus wie ein Corgi. Wenn Corgi eine Katze wäre, das wäre euer... Also jetzt noch ist er ganz klein, aber das sind die Proportionen und das Fell.
Ja. Ja, das stimmt. Du hast recht, das ist genau so. Und bei denen ist das ja so rangezüchtet und bei den Katzen ist es, also weiß ich jetzt nicht genau, aber bei den Katzen ist es auf jeden Fall halt ein Gendefekt, wie bei uns auch manchmal halt Leute mit kurzen Beinen oder Kleinwüchsige rauskommen.
Ja, ja. Das kennst du nicht, die vielen, vielen Menschen mit kurzen Beinen.
Kleine Stummelbeinchen. Und,
aber da man Menschen
so
nicht
ist
züchtet.
Das bei denen auch. Eben. Gut. Kommt das manchmal und manchmal kommt das nicht raus. Und das ist genauso, ist halt einfach ein Gendefekt, wie es halt so ist. Und es ist genauso auch bei den Katzen. Und bei deren Wurf von Louis sind tatsächlich, also der Papa war auch kurzbeinig und die Mama war langbeinig. Und es sind halt manche mit langen Beinen und manche mit kurzen Beinen rausgekommen. Mhm. Und so ist das einfach. Also es wird jetzt nicht extra lang gezüchtet, damit endlich mal irgendwann diese kurzen Beine rausgekommen sind, sondern das ist ein natürlicher Gendefekt. Und hiermit ist der Shitstorm dann auch abgewendet, liebe Leute. Weil sobald man natürlicher Gendefekt sagt, sie sind die Shitstormer.
Er kennt es nicht. Er ist kein Nazi. Er hat einen natürlichen Gendefekt.
Richtig.
Ist halt auch,
dann sagen die ach so.
Ja, aber ganz ehrlich, also das ist ja gut, wenn alle Beine dann gleich kurz sind. Weil wenn, stell dir mal vor, der hätte nur auf der einen Seite lange Beine und auf der anderen Seite kurz, dann müsste der ja am Hang leben.
Ja, das wäre ja ganz schlimm.
Das wäre ungünstig. Könnte er sich auch nicht umdrehen am Hang, dann würde er erst recht runterfallen. Nee. Oder er müsste auf einer Seite so hohe Buffalos tragen.
Genau.
Und wie sieht das denn aus, eine Katze mit Buffalos? Ja. Also das wär ein natürlicher Modedefekt.
Das aber wirklich. Obwohl er wieder im Trend wäre, letztes Jahr fast schon. Doch, dieses Jahr auch noch. Obwohl er wieder im Trend wäre. Die 90er sind zurück, da noch ein bauchfreies Top drüber. Toll.
Kann man das ja ist unsere Crop-Top-Katze.
Mit dem Buffalos. Louis. Die mit dem Buffalos, genau richtig, Louis. Und bis jetzt klappt also alles wunderprächtig. Der ist halt noch ein Baby und der wurde da gut sozialisiert und die Züchterin ist einfach nur große Klasse.
Und der hat keinen Schufa-Eintrag.
Nein, hat keinen Schufa-Eintrag. Und ist wirklich also ganz große Klasse und ich hoffe, dass das jetzt alles klappt.
Dass er dich nicht angreift.
Katzenmäßig. Dass er mich nicht angreift, wir hatten ja schon mal Adapter und Shop, hier, damit habe ich jetzt den zweiten Shitstorm abgewendet. Ich hatte ja schon mal gedacht, ach, da rette ich. Ich kann sie noch umdrehen, die Petra, die kann ich noch retten, die kann ich noch drehen, die braucht nur Liebe.
Bei Petra war es zu spät.
Bei Petra war es zu spät, es war so eine kleine, ja, Psychokatze, die war wirklich Psycho. Und die wollte ich retten von so einer kleinen Auffangstation und dann hat die mich aber angegriffen.
Ja, mehrmals.
Mehrmals, ja.
Und das geht halt dann doch nicht.
Haben wir es versucht, um Gottes Willen. Nee. Also dann habe ich gedacht, bevor ich jetzt noch das zweite Auge verliere an Petra, lasse ich es lieber.
Aber ich freue mich sehr und Edible Arrangements und Blumensträuße können jetzt bei Mona in Berlin abgegeben werden.
Ja.
Die Adresse verlinken wir.
Ja, genau. Mit einer Wegbeschreibung. Auch mit den Öffis, wir mit den Öffis auch noch hinkommen. Ja.
Und euren Schlüssel kann man dann also im 3D-Drucker nachdrucken.
Genau, dann gibt man Schnittmuster, legen wir noch mit bei auch und dann geht's los.
Toll.
Toll, so ist das.
Ihr seid jetzt eine größere Familie als vorher und das passt total gut, weil wir heute auch über eine Familie sprechen.
Wow.
Überleitungsparty.
Des Todes.
Heute sprechen wir über die Serie Curon. Nicht zu verwechseln mit Curathon. Curon. Alte Wunden, düstere Familiengeheimnisse und ein bisschen Liebe sind die Zutaten zu dieser neuen italienischen Mystery-Serie. Italienisch. Bibidi-babidu.
Basta. Bubidi-babidi-babidi.
Bubidi-misterioso.
Schön.
So, jetzt jetzt lese ich vor, was Wikipedia schreibt. Für heute hatte ich keine Lust, mir das selber zu schreiben.
Nö.
Aber ich habe es geguckt. Also ihr könnt mich abfragen. Ja. Zurück zu Wikipedia. Wikipedia schreibt, also den Inhalt, Inhalto, Contenta oder so, ich weiß nicht, wie Inhalto auf Italienisch heißt.
Ja, doch, ich glaube richtig.
Ja, die Frau Anna Rainer, ich dachte in der Serie, die heißt Rainer, wie Deutsch, aber das schreibt man mit der A hinten. Ja, wird immer über die Rainers gesprochen.
König.
Haben. Also Anna Rainer kehrt mit ihren Zwillingen Daria und Mauro nach 17 Jahren in ihr Heimatdorf Curon zurück, aus dem sie von ihrem eigenen Vater Thomas nach dem Mord an ihrer Mutter vertrieben wurde. Also Anna hat ihre Mutter umgebracht. Anscheinend. Deswegen ist Thomas ein bisschen sauer auf seine Tochter. Kann ich verstehen. Ja. Und Anna versucht nach der Trennung von ihrem Ehemann im alten Hotel des Ortes, das ihrer Familie gehört und in dem ihr Vater immer noch sehr abgeschieden und ohne Freunde, weil er ja ein schwieriges Familiengeheimnis hat, wieder heimisch zu werden. Das versucht sie. Aber der Thomas, der empfängt sie jedoch sehr abweisend und stellt klar, dass sie dass sie nicht willkommen ist und wegbleiben soll. Ja, und die Kinder, Dario und Mauro, gehen in die heimische Schule, weil sich die Anna gedacht hat, lalala, ich höre nicht, was mein Vater sagt. Ich melde sie einfach in der Schule an, mitten im Schuljahr. Ba-ba-ba-ba-ba. Und Daria und Mauro sind in Mailand groß geworden, also im schicki-micki, fancy-pansy, fabuloso, italienischen Mailand. Und die machen halt dort Bekanntschaft mit den hiesigen, sagen wir mal, zukünftigen Kandidaten von Bauer sucht Frau. So kann man es mal sagen. Und deswegen geraten die in den ein oder anderen Konflikt und werden auch ein bisschen feindlich empfangen. Aber die Daria, die freundet sich auf einer Party mit Mickey an. Ein junges, blondes Mädchen, in die sie sich auch verliebt. Wer jetzt kommt? Daria ist anscheinend lesbisch. Lesbioso. Und ist wahrscheinlich alles Spanisch, was ich gerade sage. Egal.
Ja.
Hauptsache Griechenland. Zurück nach Curon. Und der Mauro hat ein bisschen eher Probleme damit, der trägt auch ein Hörgerät, der ist ein bisschen ein stillerer Typ und die Daria ist aber so ein bisschen die Pressesprecherin von den zwei Zwillingen, die legt sich schon mal mit jedem an und schubst auch jemanden und die ist so, also Konflikt ist ihr Ding. Die kommen jetzt erstmal nicht so gut an und irgendwann verschwindet die Anna dann auch plötzlich in den Bergen. Also die hat Thomas, der Großvater, sagt, es hätte einen Streit gegeben und die Kinder denken, jetzt ist Mama in den Bergen irgendwo verschwunden. Und ja, dann erfahren sie aber auch nach und nach von der Liebesaffäre, die Anna vor 17 oder 18 Jahren mit Mickys Vater Albert hatte. Also es gibt eine Familie, jetzt habe ich vergessen, wie die hier heißen, die Mickys Familie. Und der Vater von Mickey hatte mal eine Affäre mit der Mutter von Daria, also Anna. Aha. Und das ist auch ein Grund, warum es da irgendwie so böses Blut gibt in diesem Ort. Man kommt in den ersten Folgen nicht genau dahinter, warum sind die so aussätzig, weil die Zwillinge können ja nichts dafür, die sind ja da nicht geboren. Nur die Anna hat auch immer entschieden, zurück in Ort zu kommen. Ja, und schließlich erfahren sie auch, mit sie meine ich alle, die dazukommen, Daria und Mauro, von dem Geheimnis des Ortes. Anscheinend liegt nämlich ein Fluch auf dem Ort. Das ist Multo Misterioso.
Ja, dun, 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 dun. Und an dieser Stelle schauen wir natürlich auch in den Trailio rein, weil den habe ich natürlich wieder rausgeschnitten.
Pronto.
In diesem Ort geschehen merkwürdige Dinge.
Warum, Coron? Hast du nicht gesagt, du willst da nie wieder hin? Heute fängt ein neues Leben an.
Siehst du den Glockenturm da hinten? Es heißt, dass man an bestimmten Abenden Glockenläuten hören kann.
Es gibt ja einige Gerüchte über diesen Ort. Da sollen schreckliche Dinge passiert sein. Leute sind verschwunden. Es gab Morde.
Erscheinungen. Schatten. Anna ist verschwunden. Sie wollen sie den Tal suchen.
Anna!
Mama!
Der See ist wieder erwacht. Der Fluch von Coron wird alles zerstören.
In uns leben zwei Wölfe. Der eine davon ist der Liebe. Der nette Wolf. Der andere ist der dunkle Wolf. Der böse. Grausame. Sie kämpfen, denn jeder will die Macht über unsere Seele.
Gruselig. Ich fand es ja schon gruselig, als ich den gesehen habe. Da hat's mich schon gegruselt. Gänsehauto am Stato.
Ja, das ist aber das Color Grading. Das ist einfach, weil das so. Ja, man hat das Gefühl,
das ist aber Wahnsinn.
Gedreht und in der Dämmerung. Und also, es ist eine italienische Serie, was ich schon mal selten finde, weil wann gucken wir denn eine italienische Serie an? Ich dachte wirklich erst, es ist eine spanische Serie, einfach vom Gefühl her, und Coron konnte ich nicht wissen. Die Hauptrolle, die Anna, wird gespielt von Valeria Bilello, die kenne ich irgendwo her. Aber woher kann ich den italienische Schauspielerinnen kennen? Also habe ich das geguckt und die hat auch bei Sense8 mitgespielt. Und daher dachte ich, das ist eine so tolle Schauspielerin, weil der guckt man einfach gerne zu. Und die ist halt die Anna, die etwas mysteriöse Frau, die anscheinend ihre Mutter umgebracht hat, aber der irgendwas stimmt auch nicht. Sehen wir so in Rückblenden und in der Rückblende denkt man sich, nee, die hat ihre Mutter gar nicht umgebracht. Das wurde ihr nur erzählt, aber aus ihrer Perspektive dachte sie, das ist so ein Versehen gewesen, so mit einer Schusswaffe, aber das war eigentlich gar nicht so. Und es kommen immer mehr so Geheimnisse ans Licht und es hat was mit dem See zu tun. Man muss jetzt dazu wissen, Coron ist das italienische, nicht das italienische Wort, aber die italienische Bezeichnung für den Ort Grauen im Vinschgau, weil die Serie spielt in Südtirol. Das habe ich auch nicht gewusst, weil für mich ist Südtirol ja immer so der Blinddarm von Österreich.
Ja.
Also es ist jetzt nicht so exotisch, aber natürlich ist es Südtirol. Das ist Italien. Das, wir sagen Südtirol dazu, aber der Italiener nennt es nicht Südtirol, sondern Tirolico, Südistico, was weiß ich.
Sehr richtig.
Und das ist das Geile, weil irgendwann dachte ich in einer Szene, die reden so ein Österreichisch im Fernsehen? Wieso haben die denn in der Synchronisation zwei Österreicher die Nachrichten vorlesen lassen? Und dann habe ich auf die italienische Tonspur gegangen und dachte, nee, das ist im Original auch so. Die gucken österreichische Nachrichten, bis ich dachte, nee, das ist Südtirol. Das ist für mich so nah, wenn jemand mit einem Tiroler Dialekt spricht, das ist für mich klingt für mich nach Österreich. Aber es ist ja auch irgendwie so ein bisschen. Und in den 7 Episoden der ersten Staffel wird halt auch ab und zu mal Deutsch gesprochen. Und das ist irgendwann dachte ich, jetzt hat die reden.
Jetzt blicke ich
gar nicht. Ja, weil sie miteinander Deutsch sprechen in der Synchronfassung, aber plötzlich mit so Dialekt. Mal zurückgespult auf Italienisch. Und dann haben einfach die Schauspieler ganz normal miteinander Italienisch gesprochen, aber plötzlich dann so, schleich die. Plötzlich hat jemand so, das ist so gesehen. Okay. Ja, ja. Jetzt ich so. Und ich denke, jetzt warum reden die auf einmal, wenn jemand nicht mithören sollte, weil die aus Mailand nur Italienisch können. Und dann haben die plötzlich Tiroler, wie heißt das dann, Tirolerdeutsch, haben die tirolisiert und das war echt witzig. Ja. Schön. Und dieser Ort Grauen wird in dieser Serie zu einem Ort des Grauens.
Boah. Toll.
Ja, weil es gibt ja in diesem Ort einen gefluteten See. In diesem See ragt ein Turm, ein Kirchturm aus dem See. Das ist ein,
oh Gott, wie groß
mitten
das
im
ist.
See ragt ein Kirchturm raus.
Ja.
Und das ist so. Das muss die nicht mit CGI
kann nichts Gutes
und so
bedeuten.
Machen. Das aber wenn du das googelst, das sieht aus wie so ein Urlaubsort, wo man zum Wandern hingeht. Es ist ja immer Sonnenschein und so. Aber in der Serie haben die es einfach total anders aufgelöst. Mit so Drohnen flügen so übers Wasser zu dem Turm hin und so. Das sieht so geil aus.
Geil.
Ja. Und also der, für manche Bewohner in der Serie ist der Turm also mehr als nur so ein Mahnmal. Das ist ein Unheilsbringer. Man weiß nicht genau, was der Turm eigentlich damit zu tun hat, dass manche Leute so verflucht sind. Und jetzt ist es so, dass in den Stunden voller Selbstzweifel, wenn jemand sich ganz allein fühlt oder völlig wütend ist oder kurz vorm Suizid steht, wie auch immer, dann sind die anfällig für diesen Fluch und hören plötzlich die Glocken des Kirchturms läuten, aber die läuten nicht wirklich, sondern das haben die nur im Kopf.
Oh Gott, oh
Gott. Und damit wurden die so verflucht. Und dann heißt es sozusagen wie in jedem guten Horrorfilm, am besten die Beine in die Hand nehmen, denn die Glocken des Turms läuten nämlich das böse Ich der Hörenden herbei. Und aus dem dunklen See in der Nacht steigt dann ein sogenannter Schatten empor. Und das ist die exakte Kopie von dir. Und der Schatten
als Bösewicht.
Genau, hat einen einzigen Auftrag, dich zu töten und dein Leben dann zu übernehmen. Also sozusagen der Stellvertreter zu werden. Ja, und für manche geht das halt echt tödlich aus.
Ja, kann man auch mal so sagen.
Das ist so ein bisschen, warum es den Fluch gibt, kann ich gar nicht genau sagen. Irgendwie sind die Reiners dran schuld, deswegen sollen die auch den Ort wieder verlassen. Und als die Anna zurückkommt, ist da nur ein Theater und das geht gemordellos.
Ja, klingt so ein bisschen wie so ein Goodbye-Deutschland-Auswandererfamilie, die Reiners.
Die Reiners nach Südtirol, die haben es echt weit geschafft, in ganz anderen Kulturkreis.
Genau. Und sind mit 3,50 Euro sind sie ausgewandert nach Südtirol und wollen da jetzt hier das starten mit dem Glockenturm, der die bösen Leute erwacht. So klingt es.
Es ist toll.
Und können die Sprache aber nicht und auch mit einem Schuljahr melden die immer die Kinder an, die sich dann wundern, dass die gar nicht aufgenommen werden. Das ist eine Goodbye-Deutschland-Familie.
Haben noch ein Solarium eröffnet super. Und eine Eisdiele.
Genau.
Mit veganem Eis.
Super.
Ja.
Finde ich super. Die Reiners, die haben es geschafft.
Ja, weil ich habe jetzt Hintergrundinformationen zum neuen Ort der Reiners. Der berühmte Glockenturm im Reschensee, so heißt der See, von Grauen, der gehört zur St. Katharina-Kirche. Das ist das letzte Überbleibsel der ursprünglichen Dörfer Reschen und Grauen. Oder, wie hieß denn das, Untergrauen oder irgendwie sowas, weil der Ort drumherum, den gibt es immer noch. Also auf dem Grund des Sees lag mal ein Dorf. Beide Orte wurden 1950 abgerissen, um einen Stausee anzulegen, der Norditalien über ein Wasserkraftwerk mit Strom versorgen sollte. Und im Zuge dessen waren ca. 150 Familien gezwungen, umzuziehen und ihre Dörfer an anderer Stelle neu aufzubauen. Und sie bekamen eine Lira pro Quadratmeter, also umgerechnet 50 Cent. Finde ich ein bisschen wenig. Ja.
Ja.
Einzig der Glockenturm aus dem 14. Jahrhundert von der St. Katharina-Kirche durfte bleiben, weil er unter Denkmalschutz steht. Ja.
Hä?
Frag nicht. Es ist,
und dann haben wir halt geflutet. Ja,
man kann den einfach nur noch sehen, aber man kann nicht mehr rein, weil die Tür ist geflutet.
Total bescheuert.
Und aufgerollt hatte das von staatlicher Willkür und Profitdenken geprägte Monte Catini-Stausee-Projekt in Grauen sowie die Nachwehen bis in die Gegenwart 2018 die Doku Das versunkene Dorf von Georg Lemberg und Hans-Jörg Stecher. Und seither ranken sich halt auch die ein oder andere Legende um den Turm. Zum Beispiel heißt dass die Glocken unter bestimmten Bedingungen anfangen zu läuten, obwohl diese ja schon vor der Flutung entfernt wurden, weil die konnte man wahrscheinlich gut verkaufen.
Ah.
Ja. Und ja, in der Serie bedeutet halt das Glockenläuten für die Hörenden, dass jetzt ihre letzte Stunde geschlagen hat, weil jetzt macht sich der Schatten, der so aussieht wie sie, auf den Weg zu ihnen und will sie dann töten, um deren Platz. Also genau.
Okay. Mysteriös. Das klingt ja schon wieder. Die Tiroler Tageszeitung hat geschrieben, ich habe auch direkt gedacht, das ist so ein österreicherischer Akzent, aber es stimmt ja gar nicht. Guron ist mysteriös. Auch die doch etwas eindimensional gezeichneten Figuren wissen zwar von der historischen Ungerechtigkeit, so ganz in reale Gegenwart reicht die Serie aber dann doch nicht. Viel zu spannend ist dieser unsägliche Fluch, das Ratespiel darum, wer noch echt ist und wer doch dann schon auch zum Schatten wurde. Ha. Das finde ich cool.
Ja, das ist wirklich toll. Mhm. Und ich habe nochmal gedacht, krass, wenn das doch an so einem geilen Ort spielt und dann gibt es jetzt eine Serie drüber, dann gibt es doch ganz viele Leute plötzlich, die dahin wollen. Weil das ist ja plötzlich irgendwie so spannend. Und ich da nochmal danach gegoogelt, weil ich das wissen wollte, ob das jetzt so im Reiseziel wird. Und diese ganzen schönen Bilder von dem gefluteten See und ordentlich Horror, diese Szenen sind ja dann in 190 Ländern zu sehen, in denen Coron jetzt halt verfügbar ist. Und dann kommen die ganzen Leute an den real existierenden Reschensee. Und das Land Südtirol glaubt an das Potenzial von Grauen. Und deswegen haben die 350.000 Euro von der Südtiroler Filmförderung in die italienische Produktion von Regisseur Fabio Mollo gesteckt. 350.000 Euro. Damit, mitfinanziert, weil die ja dann auch drehen und dann sorgen ja die auch für Arbeitsplätze, so funktioniert ja Filmförderung.
Ja, also Netflix ist ja immer geil produziert und so, aber auch, man sieht ja trotzdem häufig, oh, das ist eine deutsche oder das ist eine italienische, also auch der Trailer, der sah bombastisch, sah da aus, bombastico.
Ja, ich finde das sieht gut aus, was die da so gemacht haben.
Ja, finde ich auch.
Also, ab und zu merkt man, es ist italienisch, es wird ein bisschen übertrieben gespielt an manchen Stellen von der einen oder anderen Rolle. Oder es ist halt anders, als wir das jetzt kennen aus, sagen wir mal, angelsächsischen oder nordeuropäischen Serien. Und ja, es gibt in jeder dritten Folge so einen Moment, wo ich denke, hä? Das ist aber, glaube ich, ein Logikfehler. Egal. So. Aber es sind schöne Bilder und ich fand es auch spannend. Und ich fand es vor allem interessant, dass es eine italienische Serie ist.
Genau. Kenne ich, glaube ich, keine
Prinzessin
jetzt auf Anhieb.
Prinzessin Fantagiro.
Richtig. Die berühmte. Okay, sehr schön. Ich habe natürlich heute passend auch wieder zur Netflix-Serie ein Netflix. Dieses Mal nicht Wissensbiss, sondern ein Lifehack rausgesucht, den ich auch noch nicht kannte. Netflix Lifehacks.
Monas Netflix Lifehacks mit Mona.
Und zwar versteckte Kategorien finden. Wir kennen natürlich alle die Unterteilung in Comedy und Drama und
Erotik-Western.
Sonst nichts. Erotik-Western, richtig. Und bei den Filmen und bei den Serien. Aber das ist ja trotzdem sehr grob und oberflächlich eingestuft. Und es gibt einen kleinen Trick, wie man auf Netflix noch tiefer in die Lieblingskategorie quasi eintauchen kann. Und zwar gibt es eine Liste an Codes für alternative Genres auf Netflix. Die kann man frei zugänglich im World Wide Web. Und da ist es, also das ist wirklich richtig krass, weil zum Beispiel für Comedy gibt es Unterteilungen in Dark Comedy, Foreign Comedies, Late Night Comedies, Political Comedies, Sports Comedies, Stand-up-Comedies, Teen-Comedies, Satire, Romantik-Comedies. Also so, dass man dann richtig nochmal in die Kategorie eintauchen kann, weil manchmal hat man ja Lust auf so ein bisschen was Romantisches, aber auch ein bisschen was Lustiges. Da gibt es übrigens 5.475 Einträge dafür. Und die hat jetzt zum Beispiel den Code 5475. Und wenn ihr jetzt quasi auf euer Netflix-Account geht und die URL eingibt, Netflix, also www.netflix.com/browse/genre und dann den Code, in diesem Fall eben 5420 oder so, dann werden einem nur diese Serien oder Filme angezeigt, die unter diesem Code, unter diesem Subgenre Romantic Comedy laufen.
Und was, wenn man 666 eingibt, kommt dann satanische Comedy?
Dann kommt wahrscheinlich was Satanisches raus. Dann kommt Teufelsbraten kommt dann raus. Also gibt es wirklich richtig viel, auch wenn man sagt, man möchte mit Kindern gucken, dann gibt es einen Code für Movies, also Filme für 0 bis 2, Filme für 2 bis 4, Filme für 5 bis 7 und so. Also das finde ich richtig, richtig schön gemacht.
Ach toll. Ist von das denen. Herrlich. Ja.
Ja, wusste ich auch noch nicht. Also bestimmte, die Codes einfach euch mal angucken, den Link vielleicht mal angucken und dann zack, bumm. Film- und Serienspaß mit der ganzen Familie.
Monas Lifehacks.
Und das war Monas Lifehacks.
Mit Mona.
Sehr schön. Vielen Dank. Ich finde das ja spannend, dass die Serie mit diesen zwei Seiten von einem Menschen spielt. Also ich meine, es ist ja eigentlich so, jeder hat eine gute Seite, jeder hat eine böse Seite. Bist du, findest
Nein,
du auch?
Nein, ich habe nur eine erotische Seite. Das muss man auch mal sagen. Ich habe nur eine erotisch-sexuell aufgeladene Seite. Ich bin halt schon ein bisschen die Femme Fatale dieses Podcasts. Ja. So sehe ich mich.
Das ist richtig. Da hast du auch vollkommen recht. Du bist auf jeden Fall der pornöse Part von uns
das
beiden.
Das hat schon meine Mama zu mir gesagt.
Du kleiner pornöse Part. In eurem Dialekt, sag mal, würde ich sagen.
Du kleiner pornöser, ich weiß jetzt nicht, dass ich... Bube.
Und da kann man ja nichts dagegen sagen. Das klingt ja einfach nur großartig. Eben. Ja, ich finde... Wann kommt deine böse Seite raus? Vielleicht, wann hast du auch so eine kurze Zündschnur nur oder sowas? Wann kann man immer deine böse Seite triggern?
Mit was? Wenn man mich, glaube ich, zu lang warten lässt, wenn man wirklich mich so, Respektlosigkeit, da werde ich halt so ein bisschen, wenn ich denke, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich habe es jetzt schon zum fünften Mal angesprochen, dass das so gemacht werden sollte, weil es für alle besser und ihr habt es genau anders gemacht, als ob ich nie was gesagt hätte und meistens rege ich mich dann auf, wenn andere Leute auch schon da was gesagt haben und das stieß nicht auf offene Ohren. Also wenn man so ignoriert wird, da werde ich dann teilweise richtig sauer. Oder wenn jemand mit Absicht was ignoriert und dann mit Absicht sozusagen genau das Gegenteil tut in so einem Meeting, was besprochen ist oder andere Leute hängen lässt, da werde ich richtig sauer.
Mhm. Ja.
Wenn so ein asoziales Verhalten, wenn Leute sich asozial verhalten und Leuten, also der anderen Partei mehr Arbeit machen und mehr Ärger, als überhaupt nötig wäre, dann werde ich richtig sauer. Ja.
Also so mit Absicht verstehe ich das auch. Manchmal verstehe ich, dass es irgendwie, dass Dinge untergehen oder dass man irgendwie gerade selber in seinem Blablabla und dann vergisst man es oder dass man denkt, oh Mann, aber das ist jetzt irgendwie, passt gerade nicht oder das ist jetzt gerade aufwendiger, als wenn wir es einfach so oder so machen. Aber dann kann man das ja auch sagen. Aber wenn das so absichtlich natürlich und absichtlich Steine in Weg legen und so ist, dann finde ich auch. Ich finde auch so Ungerechtigkeiten und so wenn man sich so verarscht vorkommt, das kann ich auch zum Beispiel gar nicht leiden.
Und dann kann man sich ja da so reinsteigern.
Ja, unglaublich gut bin ich im Reinsteigern.
Also mich regt es dann noch mehr auf, wenn Leute das nicht auffangen können. Also wenn mir irgendwas Blödes passiert oder was Ungerechtes und ich beschwere mich darüber und dann sagen Leute, ja, aber du musst auch die andere Seite verstehen. Und ich denke, jetzt mal ganz im Ernst, wenn ich eine reinkriege, muss ich auch nicht immer die Kindheit des Täters verstehen, um zu sagen, das ist echt nicht okay. Da kann ich mich tierisch reinsteigern in Ignoranz von Leuten. Ja. Wenn es ums Thema Rassismus, Homophobie oder irgend sowas geht und dieses, das sind ja auch nur Kinder und da werde ich richtig, richtig sauer. Oder wenn plötzlich irgendwelche Töpfe oder so im Hintergrund umfallen bei Podcastaufnahmen, finde ich total scheiße. Weil wir sind hier nicht bei Villeroy und WMF und das ist einfach unverschämt. Nur weil deine beste Hälfte da gerade eine Tupperparty veranstaltet.
Er muss ja das Geld nach Hause bringen. Ja. Der bringt hier die WMF-Töpfe unter den Mann, unter den kochenden modernen Mann. Du, das glaubst du gar nicht.
Ich habe ein Gefühl.
Verstehe ich. Ich glaube, was ich aber doch wirklich gelernt habe, ist genau dieses, man muss auch die andere Seite mal, also nicht immer, du hast ja Beispiele genannt, wo das völlig Quatsch ist, aber in so einer alltäglichen Begebenheit, dass man doch nochmal ganz kurz innehält und sagt, halt, stopp. Und dann denkt, ach so, aber wie ist es vielleicht denn für den oder hat er das vielleicht so gemeint oder ist es so angekommen oder in welcher Situation befindet sich der gerade? Vielleicht hat er irgendwie auch gerade Probleme und deswegen kam es so komisch an. Also so ein bisschen, das musste ich auch lernen.
Ich nicht.
Aber das habe ich tatsächlich irgendwie mir angeeignet.
Ja, aber wenn
und
das
ist eigentlich besser? Für mir hat es ich lieb's. Mir das so ein bisschen geholfen, wenn man sich dann eben aus diesem Gedankenstrudel rausbringt. Ich habe ja auch immer großes Talent, immer wieder drüber nachzudenken und dann geht dieser Gedankenstrudel raus. Und dann, das bringt es aber dann so ein bisschen dann mal sagen, halt, stopp, es bleibt so, wie es ist. Und dann die andere Seite mal gucken. Und das hilft eigentlich ganz gut. Was ist oder wie bist du, wenn du dann so, deine böse Seite, wie ist die?
Böse.
Wie reagiert die dann?
Die ist sehr direkt, sehr schnippisch, äußerst effizient.
Ja. Geil. Ja, oder? Mhm. Hab ich das schon mal abgekriegt? Nee, war?
Es ist auch selten.
Du bist noch ganz zahm,
ja,
bei
aber
mir.
Es ist auch selten. Ich bin ja meistens, habe ich das ja alles dann schon durchgespielt. Warum macht der andere das? Wie kann ich das effizient auch lösen? Also immer lösungsorientiert. Aber wenn ich über den Punkt schon hinaus bin und ich merke, jemand ist einfach ein Arsch oder jemand ist einfach faul, ignorant oder dumm. Und ich muss darunter leiden oder andere müssen darunter leiden. Ja. Und dann öffne ich mich Menschen, von denen ich glaube, die können das auffangen und dann können die das nicht. Dann geht es mir schlimmer, als hätte ich nichts gesagt.
Okay, ja. Verstehe. Ja, aber das ist doch dann eigentlich ganz gut. Ich finde, das ist eine gute böse Courant-Seite von dir. Also oder?
Im Vergleich zu anderen Kollegen bin ich noch völlig harmlos. Ja. Also es gibt ja wahnsinnig viele egozentrische Diven und Menschen mit einem Ego-Problem oder diversen Neurosen, die gegossen werden müssen und Choleriker. Das bin ich gar nicht. Ich bin kein Choleriker. Ja.
Ja. Das ist gut. Bist du dann aber auch nachtragend?
Nee, ich kläre Dinge sofort. Ich mache keine Gefangenen, das wird geklärt und dann ist es auch gut. Ich bin keiner, der dann 3 Wochen später oder noch länger kommt und sagt, abgesehen davon wollte ich dir schon immer mal sagen, nee, weil was soll das denn? Wenn mich jetzt was stört, dann versuche ich das irgendwie zu äußern. Ich bin jetzt nicht so, außer ich bin halt, wenn jemand so was Verletzendes gemacht hat. Wenn ich betrogen wurde, ich wurde noch nie betrogen, aber wenn ich mal betrogen wurde und meine Freunde hätten das gewusst, es gab es schon im fernen Freundeskreis, dass ich das mitbekommen habe, dass der Freund einer Freundin eine Affäre hatte und es wussten ein paar Leute. Und dann, da wäre ich zum Beispiel, würde ich mit jedem brechen und nie wieder mit denen reden. So, das ist mein, so nachtragend. Okay. Weil das ist dann irgendwie, das ist das Allerletzte.
Ja. Verstehe.
Aber da würde ich nicht dann irgendwie, wenn ich mit denen befreundet bleibe, dann ein Jahr später sagen, und abgesehen davon, wusstet ihr auch alle, nee, sorry, aber dann ist vorbei.
Dann ist vorbei.
Also Mona, wenn du mit meinem Boyfriend schläfst, dann ist es so over, dieser Podcast. Dann mache ich diesen Podcast nämlich mit Jenny Elvers in Zukunft und dann kannst du mal gucken, wo du bleibst. So sieht es nämlich aus hier.
Ist in Ordnung.
Ja.
Ist in Ordnung. Dann wird das Ding vielleicht auch endlich erfolgreich.
Das will ich gar nicht.
Dann machen wir noch einen Rosenkrieg, mediale Aufmerksamkeitsrosenkrieg, weil wir sind ja einfach auch zwei öffentliche Personen des Öffentlichen.
Und ich will auch nicht, dass du dann meinen Nachnamen annimmst, nämlich. Blöde Kuh. Ich heiße Norberg, nicht du. Ich.
So.
Ja.
So. Wenn ich mir dann einen 12-jährigen Jungen angle.
Ist egal.
Wie alt müsste mein Boyfriend sein, wenn ich den Altersunterschied vom Wendler und der Laura hätte? Wie weit sind die auseinander? 28 Jahre?
Der würde dann im September geboren werden.
Geboren werden?
Mona, ich glaube, entweder wird er erst geboren oder erst noch gezeugt. Also er wäre jedenfalls noch nicht,
eins von beiden.
Er hätte noch keinen Finger,
Geschlechtsreif.
Um überhaupt einen Kugelschreiber zu halten.
Ja, großartig. Und schon hat er deinen Nachnamen, Marcel. Siehst du, so schnell geht.
Also ich als Marcel Norberg muss sagen, das ist richtig, richtig schlimm. Da wünscht man sich die ein oder andere Flutung.
Ja.
Wo ist der Staudamm, den man öffnen kann, wenn man ihn braucht?
Vielleicht geht die Hochzeitsreise ja nach Kuron von den zwei süßen Norberts und dann können wir da mal die Staudämme brechen lassen.
Ja, Kuron, 7 Folgen mit einer Lauflänge von 50 Minuten. Jetzt bei Netflix. Wir haben schon wieder Netflix, aber mein Gott, ich habe es halt angeguckt. Dann rede ich auch drüber.
Scheiß auf die Hater.
Hey, wir haben nicht mal Hater. Wir haben gar kein Geld für Hater. So. Wir brauchen einen Hater. Also, ich vergebe 4 von 5 Wasserratten und Ratten sind scheiße und hässlich. Und wenn ihr eine Ratte habt, dann seid ihr auch scheiße und hässlich. So, Hater, nehmt das. Das meine ich vielleicht gar nicht diesen, so. Also, aber ich habe es jetzt gesagt. Weil Hater is gonna hate und Potato is gonna potato.
Mit diesen warmen, wohligen Worten, die einen einfach ein gutes Gefühl im Bauch machen, verlassen wir euch in diese Woche und wünschen euch viel Spaß beim Seriengucken.
Es wird jetzt sehr
oder
heiß. Geht an See. Aber man kann uns auch.
Genau, und da hört ihr dann aber den Podcast.
Ja, und diesen Podcast an einem See. Oh mein Gott, das ist so Meta. Meta, Meta.
Das wäre Wow, 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 wow. Ansonsten folgt uns auf Instagram gerne Marcel Mann, Moderatorin Mona. Da bekommt ihr immer mit, wenn wir was aufzeichnen und wie wir aufzeichnen und wie das aussieht. Und
oder Attila Hildmann.
Wie toll wir einfach sind. Genau, oder die
unser neuer
Telegram-Gruppe
Führer.
Von Attila Hildmann.
Heil Attila.
Und folgt uns auf Spotify und auf iTunes und auf eurer Podcast-App. Dann verpasst ihr da nämlich oder keine neue Folge. Und wir freuen uns sehr. Oh nein, bitte nicht. Und wir freuen uns sehr über Bewertungen und Sternchen. Die kann man auch in der iTunes-App vergeben. Da kann man auch Kommentare da lassen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn ihr uns verlinkt und einfach euren Freunden seid. Wie also grandios.
Oder wenn ihr in die Gruppe von Attila Hildmann, in die Telegram-Gruppe schreibt, dass wir
das
halt
wirklich
der
mal
beste
gut.
Reichsbürger-Podcast sind, den es jemals gab. Ja. Das wäre voll lieb von euch. Ja. Danke.
XOXO.
Euer Gossip-Bürger.
Dance.
Arrivederci.
Ciao, ciao.
Bella, ciao, bella, ciao.
Der Podcast über Serien und was bisher geschehen sein könnte. Watchlist auf iTunes, Spotify, Instagram und deiner Podcast-App.